Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Ich habe hier große Freude jetzt in Ingolstadt. Hier in der Provinz ist man weiter als in Berlin. Man ist weiter als in München. Wir haben hier nicht so wie Firlefanz. Wir müssen das Publikum finden in dieser Gegend. Und das ist kein leichtes Terrain.
Ja, auch er hatte nur Gutes zu sagen über Ingolstadt. Der im vergangenen Jahr verstorbene Regisseur Klaus Peymann war das. Aber jetzt steht das Stadttheater Ingolstadt vor einer riesigen Herausforderung. Weil die Stadt die nötige Sanierung nicht bezahlen kann, macht das große Haus dort jetzt tatsächlich zu. Wie weiter? Das fragen wir gleich den Ingolstädter Intendanten Oliver Brunner. Und wir schauen auf die Schwäbische Alb. Dort wurde das Theater Lindenhof im Dorf Melchingen mit dem Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet. Mehr über ein sehr besonderes Theater auf dem Land gleich hier in Rang 1. Eine letzte Vorstellung. Horvaths, Kasimir und Caroline am 31. Mai. Dann ist Schluss in Ingolstadt. Zumindest im großen Haus des Stadttheaters, dem Hämerbau, der seit vielen Jahren als stark sanierungsbedürftig gilt und nun nicht mehr bespielt werden kann. Das war lange bekannt und man wollte das Haus eigentlich auch wieder fit machen. Aber für eine Sanierung, ungefähr 240 Millionen Euro teuer, fehlt der Stadt schlichtweg das Geld. Seit Dezember sind die Sanierungspläne auf Eis gelegt und das Haus macht jetzt trotzdem zu. Ingolstadt verliert mindestens vorerst seinen wichtigsten Theaterbau. Ein Vorgang, über den wir natürlich reden müssen, mit dem Intendanten des Stadttheaters Oliver Brunner. Guten Tag.
Hallo.
Aus Ihrer Perspektive, Herr Brunner, nochmal aufgerollt, wie konnte es so weit kommen?
Tja, also ich bin der dritte Intendant, der diese Sanierung versucht. Also das Gebäude ist 60 Jahre alt. Also es geht nicht nur um Brandschutz, sondern es geht um Haustechnik. Es geht natürlich auch um Bühnentechnik. Das Gebäude ist wunderbar, toll gedacht vom Architekten, aber kommt jetzt wirklich in die Jahre. Und das war absehbar. Es gibt, glaube ich, 6 verschiedene Szenarien schon, wie man dieses Gebäude saniert. Und so weit wie jetzt waren wir, glaube ich, noch nie. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Also man muss sich auch mit den Rechteinhabern verständigen, was man dort durchführt und wie man es durchführt. Und auch dort waren wir auf einem sehr guten Weg. Gab gute Pläne. Also ich bin da durch Räume gegangen, quasi virtuell schon, und habe mir das sehr gut vorstellen können. Und der Plan war, 26 schließen, 2 Jahre Sondierungsmaßnahmen, also irgendwie sich das Ganze anzugucken, technisch, was ist wirklich zu tun, in welchem Zustand ist das Gebäude wirklich, und dann 4 Jahre zu sanieren, also von 28 bis 32 und dann wieder rein. Und das hat dieses Gebäude sowas von verdient.
Jetzt gab es auf der einen Seite die um viele Jahre aufgeschobene, manche würden auch sagen verschleppte Sanierung. Dann wurde aber auch noch eine geplante Ausweichspielstätte durch ein Bürgerbegehren verhindert. 22 war das, glaube ich. Kann man den Finger drauflegen, wer eigentlich die Schuld an der Situation trägt, wie sie jetzt entstanden ist?
So lange bin ich ja noch nicht da. Also ich bin jetzt seit 2 Jahren Intendant in Ingolstadt und habe das natürlich von außen alles beobachtet. Die Sache mit den Kammerspielen, so hieß dieses Theater, was gebaut werden sollte, unmittelbar neben dem großen Haus als Interimspielstätte für die Sanierung und dann eben als das neue kleine Haus. Ja, kann man so gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, es ist eine Verkettung von vielen Dingen. Und jetzt angesichts der massiven Einbrüche in den Einnahmen, Gewerbesteuereinnahmen der Audi-Stadt, war man jetzt einfach zu spät.
Jetzt verlieren Sie nicht nur die große Bühne, sondern damit ja zwangsläufig auch Teile Ihres künstlerischen Angebots. Das Theater wird sein Programm jetzt auf mehrere Spielstätten in Ingolstadt verteilen müssen. Immerhin gibt es ein extra gebautes Holztheater, das Theater im Glasi. Wie gehen Sie die neue Spielzeit 26/27 jetzt an? Was sind die größten Herausforderungen im Theateralltag?
Ja, also uns quasi ästhetisch neu zu erfinden oder anders draufzuschauen. Also ich bin sehr froh, dass wir das Interimtheater haben. Also das ist das Holztheater aus St. Gallen, was in St. Gallen 3 Spielzeiten als Ausweichspielstätte neben dem Hauptgebäude stand. Und dann wollten die St. Gallner es loswerden und haben es quasi verschenkt. Okay, wir haben immerhin noch 6 Millionen da reingesteckt für den Transport und den Aufbau auf dem ehemaligen Gelände des Hallenbaus. Hallenbades. Also da stand mal ein altes Hallenbad. Und ich finde dieses Gebäude sehr attraktiv. 460 Plätze. Also es hat damit circa 200 Plätze weniger als das große Haus. Es ist aber ein Interimstheater. Das heißt, es kann technisch nichts. Also es hat keine Ober-Untermaschinerie. Es hat keine Seitenbühne, keine Hinterbühne. Das wird uns für große Herausforderungen stellen, wie wir dort Repertoire spielen, weil wir können nur das auf der Bühne stehen haben, was wir dann auch wirklich proben oder was wir spielen. Es muss dann wieder rausgebracht werden. Darüber machen wir uns jetzt gerade massiv Gedanken, weil das Gebäude steht eben nicht neben einem Theater, wo man mal so schnell hin und her transportieren kann, sondern wir müssen die ganze Deko durch die Stadt transportieren und dann hoffentlich im Hämaburu-Bau noch auf der alten Bühne, die dann geschlossen ist, lagern. Erstmal, bevor wir dann eventuell dort in dem Holztheater zu einer anderen Lösung noch kommen, was für mich erstrebenswert wäre, sprich Dekolager oder Wechselbrückensystem.
Nun ist es ja das eine, in so einem Interim auszuharren, während nebenan saniert wird. Da kann man schon mal so Durchhaltekräfte mobilisieren, das gibt es an vielen Orten. Mhm. Aber erstmal ohne Aussicht auf Rückkehr auszuziehen und dann nicht zu wissen, wann geht das hier irgendwie weiter, das stelle ich mir doch besonders hart vor. Was erwarten Sie jetzt von der Stadt, vielleicht auch vom Freistaat? Was muss da passieren?
Also ich erwarte, dass wir eine Perspektive bekommen, ob unser Stammhaus in absehbarer Zeit dann doch in dem Sinne nicht der zentralste Lost Place von Bayern sein wird, sondern dass dieses Gebäude eben das, was es verdient, dass es saniert wird und dass es zumindest eine Perspektive gibt, wann dieses Gebäude saniert wird. Und ansonsten denke ich beim Theater in Glacis einfach an die Erzeugung einer hohen Aufenthaltsqualität für unsere ZuschauerInnen, für unsere AbonnentInnen, dass ich alle mitnehmen kann. Und ich meine, es gibt ja einen wunderbaren Interimsort, also so ein Vorzeigemodell, sagen wir mal so, in Deutschland, die ja nun auch etwas länger da waren. Ich sage nur Depot in Köln. Mhm. Also sowas ähnliches denke ich jetzt auch schon mit Urban Gardening etc., weil das ist also dort, wo das Theater sich befindet, ist wirklich ein Wassergraben. Das ist total idyllisch. Und dass wir da irgendwie ankommen, also dass wir da einwachsen, so mehr oder weniger. Alles andere ist jetzt Zukunftsmusik, kann ich noch gar nicht zu sagen.
Um zum Schluss vielleicht noch einmal den Blick ein bisschen zu weiten. Ingolstadt, Herr Brunner, ist eine von vielen klammen Kommunen in Deutschland. Die Stadt kann sich nicht nur die Theatersanierung, sondern auch Teile der kulturellen Infrastruktur offensichtlich nicht mehr wirklich leisten. Es entfallen ja auch Bürgerfeste, Eintrittspreise gehen in die Höhe, Museen machen früher zu und so weiter. Riskieren wir da nicht gerade, dass sich eine riesige Frustration ausbreitet, von der dann doch am Ende wieder vor allem diejenigen profitieren, die eine ganz andere Kultur im Sinn haben?
Da gebe ich Ihnen völlig recht. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich zwei Fragen stellt. Das eine ist, was ist denn das Narrativ der Stadt? Also was ist denn die DNA? Gehört da nicht auf jeden Fall Erinnerungskultur, Kultur und kulturelles Leben? Gehört das nicht dazu oder ist das nicht zwingend notwendig? Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir irgendwie jetzt uns mit ganz vielen Kulturschaffenden auch zusammendenken und sagen, wie können wir uns gegenseitig helfen in dieser Situation? Also sowohl mit Räumen, als auch vielleicht mit Manpower und einfach sagen, wir sind nicht still, sondern wir arbeiten weiter, wir erzählen weiter und wir bleiben weiter mutig. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Und ich habe ja eine Sparte, das Kinder- und Jugendtheater, wie wichtig es ist, gerade in dieser Zeit zuzuhören, Dinge anzubieten, die daneben, neben dem Alltag sind und die vielleicht auch mal ablenken und gleichzeitig vielleicht so etwas wie Resilienzien stärken, um mit dieser irren Welt, in der wir gerade leben, umzugehen. Also insofern, wir machen weiter.
Also pragmatisch und durchaus hoffnungsfroh dann doch ran an die neue Herausforderung.
Auf jeden Fall.
Und auf dass die Sanierung des Ingolstädter Theaters doch noch irgendwie zustande kommen.
Es wäre ein Traum.
Ja, bis dahin erstmal gute Nerven. Oliver Brunner, Intendant des Stadttheaters Ingolstadt. Dankeschön fürs Gespräch.
Danke auch.
Ein Theater auf der Schwäbischen Alb, fernab der großen Metropolen und jetzt doch ganz groß ausgezeichnet. Das Theater Lindenhof in Melchingen mit seinen rund 1000 Einwohnern erhält den Theaterpreis des Bundes in der Kategorie Privat- und Gastspieltheater, dotiert mit 100.000 Euro. Seit Jahrzehnten steht das Haus für Stoffe mit starkem regionalen Bezug und überregionaler Ausstrahlung. Wie gelingt diese Balance zwischen Heimat und globaler Perspektive und was bedeutet bedeutet die Auszeichnung für ein freies Theater gerade in Zeiten knapper Kassen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Intendanten Stefan Hallmeier. Schönen guten Tag und natürlich herzlichen Glückwunsch erstmal.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Herr Hallmeier, poetisch-kritisches Volkstheater, das ist der Begriff, mit dem Ihr Haus in der Jurybegründung als Regionaltheater im besten Sinne gelobt wird. Was verstehen Sie selbst unter poetisch-kritischem Volkstheater?
Das ist nicht ganz einfach zu erklären. Es hat damit zu tun, dass wir ein Projekt der Selbstermächtigung sind und vor 45 Jahren dieses Theater in einem Landgasthof gegründet haben und dass wir dann doch auch Menschen waren, die an dem Zustand der Welt gelitten hatten. Wir Gründer kamen fast alle eigentlich aus autoritären Verhältnissen und wir wollten das alles hinter uns lassen. Und gleichzeitig haben wir auch unsere sogenannte Heimat, das ist ein Begriff, den man diskutieren muss, auch geliebt. Also vor allem auch die Natur im Ländlichen. Und dann sind wir da geblieben, haben gesagt, wir machen ein Theater. Und wir gehen diese Stoffe an, die uns belasten und haben festgestellt, dass eben auch in der sogenannten Provinz, wenn man die Steine anhebt und sucht und gräbt, unglaublich interessante Stoffe schlummern. Und wenn man die auf die Bühne bringt, dass das auch ein Publikum begeistern kann, das bei uns sowohl aus der Stadt als auch vom Land kommt.
Das heißt, regionale Themen verhandeln, aber sozusagen mit der Welt im Blick. Wie finden Sie die richtigen Stoffe für diese besondere, ich sag mal so, Zwischenlage, die Sie da haben?
Das zieht sich ja in unserer Geschichte durch und das ist ja auch Anspruch von allen Theatern. Mit unseren Geschichten wollen wir in die Gestaltung unserer Gegenwart auch eingreifen und das sind dann oft auch Geschichten, die ganz nahe liegen an dem Überbegriff Erinnerungskultur oder Recherchegeschichten. Zum Beispiel gibt es eine Kleinstadt bei uns in der Nähe, die heißt Mössingen. Da gab es am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zur Macht eingesetzt. Jetzt am 31. gab es in ganz Deutschland nur einen großen Streik und der war in diesem Ort in Mössingen. So, und das Dorf ist bis heute in der Bewertung dieses Streikes sich uneins. Und das ist so eine Geschichte, wo man sieht, dass natürlich auch Weltgeschichte und Ereignisse in der Provinz oder in den Familien, in den kleinen Leben, das hat ja alles miteinander zu tun. Ich habe es vorhin schon angedeutet, natürlich ist der Heimatbegriff zu hinterfragen. Aber wir begreifen ihn eher im Bloch'schen Sinne, dass Heimat auch mitgestaltet werden kann. Und wenn das möglich ist, also unter Respektierung von Grundrechten und demokratischen Prinzipien, dann kann man die Heimat auch sich zu einer eigenen machen. Wir wollen den Heimatbegriff den Rechten nicht überlassen.
Das hat ja dann auch was zu tun mit Bildungsarbeit ein Stück weit. Und das ist ja auch etwas, eine Funktion des Theaters, die die Jury auch hervorgehoben hat, ihr Theater als sozialer Begegnungsort, auch als Zentrum eines Netzwerks regionaler Kooperationspartner. Ich finde es ganz schön zum Beispiel, es gibt bei Ihnen eine Theaterfriseurin für alle, weil der Ort Melchingen keinen Friseur hat. Welche Rolle kann und sollte ein Theater im ländlichen Raum heute für den, ja man sagt ja immer, gesellschaftlichen Zusammenhalt spielen?
Also Theater sollten generell offene Häuser sein und Begegnungsorte, egal ob in ländlichen Räumen oder in den Metropolen. Und die Türen zu einem Theater sollten immer offen sein. Das ist nicht gegeben. In manchen Bühnen, da wird erst abends aufgeschlossen. Das kommt von ganz pragmatischen Gründen her. Das ist alles viel einfacher. Zum Beispiel Räume. Wir haben unseren Landgasthof umgebaut zu einem schönen, wirklich schönen Theater mit einer Theaterscheune und noch zwei anderen Sälen, wo wir Veranstaltungen machen können. Und wir sind ein Theater, das auf Tour gehen muss, um überleben zu können. Sie müssen sich vorstellen, die Kulturförderung auf dem Lande ist nach wie vor nicht mehrheitsfähig. Wir haben über 2 Millionen Etat, kriegen von unserer Sitzgemeinde mit knapper Not 30.000 Euro. Also gehen wir auf Tour. Und dann sagen wir, wenn wir nicht da sind, dann können wir unsere Räume, und das ist toll, dass die uns gehören, da sind wir stolz drauf, dann sagen wir eben, wenn wir weg sind, der Raum ist doch leer, da kann doch jemand rein. Wir haben keinen Friseur mehr im Ort. Der ist vor 20 Jahren verschwunden. Die Garderobe steht leer. Wir brauchen sie höchstens am Abend. Und dann sagen wir, komm, Friseurin, mietfrei, geh da rein. Und das hat irgendwie auch einen Mehrwert. Ja, unser Kartenbüro haben wir dann zum Servicebüro gemacht. Und da kannst du jetzt anrufen. Und dann wird im Servicebüro des Theaters dein Friseurtermin gebucht. Und dann kommst du dahin, gehst du die Theaterräume und lässt dir die Haare schneiden. Man kann bei uns auch Wanderkarten abholen oder gelbe Säcke. Also das ist einfach nur, dass wir teilen, was wir haben. In dem Fall Räume.
Jetzt haben Sie gerade schon das leidige Thema Geld angesprochen. Sie arbeiten seit Jahrzehnten natürlich mit vergleichsweise begrenzten finanziellen Mitteln. Jetzt gibt es 100.000 Euro zusätzlich über den Theaterpreis des Bundes. Was bedeutet das tatsächlich im Produktionsalltag, auch vielleicht in Sachen Sichtbarkeit, so in der Förderlandschaft? Ist das schon substanziell?
Das ist substanziell. Das ist einfach eine Summe. 100.000 Euro ist substanziell. Also wir haben auch schon den BKM-Preis gewonnen und sind das Privattheater, das am öftesten den Monika-Bleibtreu-Preis gewonnen hat. Wir sind irgendwie auch eine aufregende Company, das muss ich sagen. Sie haben das vorhin auch gesagt. Wir sehen uns nicht als Experten fürs Ländliche. Wir wollen Theater machen für alle. Und wir haben dafür nach wie vor, obwohl wir Strukturen aufgebaut haben, einen Kollektivgedanken mit uns. Ja, und sind uns nicht zu schade, auch neue Räume zu erschließen und da Theater zu spielen, wo es eigentlich nicht möglich ist. Kein Format ist uns fremd, kein Stoff heilig und kein Ort unmöglich. Aber 100.000 Euro, ich sage es mal von der anderen Seite her, ich bin Gründungsmitglied und mache das jetzt 45 Jahre und wir waren immer wieder prekär. Es gab noch nie eine Situation, dass ich Anfang des Jahres, also jetzt, was haben wir jetzt, März? Das hatte ich noch nie eine Situation, dass ich sagen kann, im April eines Jahres, am Ende des Jahres, wird unser Haushalt wahrscheinlich aufgehen.
Das ist natürlich,
der ging noch nie auf, das war immer Kampf.
Das ist natürlich super. Die Preisverleihung, ja, zum Schluss noch gefragt, am 17. April, die droht gerade so ein wenig überschattet zu werden von den Debatten um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Ohne Sie da jetzt als Preisträger auf irgendein Statement verpflichten zu wollen, aber wie ungetrübt ist Ihre Vorfreude auf diese Gala in Berlin?
Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn es nicht diese 100.000 Euro wären, die wir dringend brauchen. Also das ist einfach so, dass wir es wirklich brauchen. Und die Sichtbarkeit ist auch wertvoll. Ich kriege 5 Minuten Rede, ich werde etwas mitnehmen von Rettig, CDUler damals, 90er Jahre in Baden-Württemberg, der die Kulturkonzeption gemacht hat und gesagt hat, Kultur ist subventionierte Opposition. Also ich will damit sagen, natürlich leben wir in schwierigen Zeiten und wir müssen diskutieren, wo wir uns auch verteidigen müssen, vor allem wo wir Demokratie verteidigen müssen. Aber Gefahren gehen in dem Sinn von Kulturschaffenden oder auch von Büchern in Regalen, auch wenn sie ganz andere Gesellschaftskonstrukte favorisieren als die wir gerade haben, gehen da nicht aus, davon aus. Deshalb finde ich schon, dass mit diesem Vorgehen quasi ein Generalverdacht auf Kulturschaffende mit einhergeht. Und das ist ungut, muss ich so sagen.
Das war dann doch noch ein sehr klares Statement, Herr Hallmeier. Das Theater Lindenhof-Melchingen erhält einen der Theaterpreise des Bundes, nämlich in der Kategorie Privat- und Gastspieltheater. Wie man auf der Schwäbischen Alb, aber nicht nur für die Schwäbische Alb, Theater macht, darüber sprach ich mit dem Intendanten des Theaters, Stefan Hallmeier. Vielen Dank fürs Gespräch und trotz allem, schöne Feier im April.
Ja, wir feiern. Danke Ihnen.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Ja, um KI und Kunst geht es in der neuen Ausgabe unseres Theaterpodcasts. Auf der Leipziger Buchmesse diskutierten die Autorin Lena Rucker, die Theatermacherin Christiane Kühl und die Digitalexpertin Jeanne Vogt mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp über die Frage, ob sich das Theater im Zeichen der KI gerade wirklich neu erfindet. Wir hören mal rein.
Ich glaube, man muss KI vielleicht auch einfach ein Stück weit als das betrachten, was es ist. Also es ist ein sehr potentes Tool, aber es ist immer noch ein Tool und insofern jetzt vielleicht weder gut noch böse, sondern einfach das, was wir da draus machen.
Ich finde gerade in der künstlerischen Community ist es ja total für uns immer wichtig, dass wir unsere Werkzeuge begreifen und wir reflektieren unsere Werkzeuge als KünstlerInnen-Community und gerade auch im Bereich KI ist das umso wichtiger hinsichtlich der Ressourcen, alle die Kritikpunkte, die wir kennen hinsichtlich Ressourcenverbrauch, hinsichtlich der Biases, die da drin stecken und das ist, glaube ich, mehr und mehr eine Notwendigkeit, dann auch eben zu verstehen, wie KI funktioniert und nicht nur prompten zu lernen.
Ich nutze KI nicht nur als Tool, sondern als Tool und auch als Thema, um darüber nachzudenken. Natürlich wollen wir auch nicht in der Zukunft Theater haben, das nur darüber nachdenkt, wie KI funktioniert. Aber Theater reflektiert Gesellschaft. Und solange die Gesellschaft immer mehr durch KI bestimmt wird oder unsere Kommunikationsform, unser Zusammenleben, ist A, glaube ich, KI wird es ein Thema bleiben. Und vor allen Dingen kann man es auf dem Theater gut verhandeln, und zwar als Mensch. Also ich meine, die KI kann das mit sich selbst verhandeln, aber das ist letztendlich uninteressant. Das Theater ist für uns ja der Ort, wo wir uns mit Wirklichkeit und Veränderung auseinandersetzen. Und das, würde ich behaupten, bleibt.
Der Theaterpodcast zum Thema KI jetzt in voller Länge auf deutschlandfunkkultur.de und nachtkritik.de. Und das war's von Rang 1 für diese Woche.